Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem stets heiteren Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 2. April 2026. Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Ostern. Freuen Sie sich, machen Sie sich keine Sorgen. Die österliche Botschaft ist vermutlich etwas vom Revolutionärsten, vom Befreiendsten, was es in der Menschheitsgeschichte überhaupt nur gibt. Das ist jetzt eine ziemlich steile Ansage. Ich bin mir dessen bewusst und fast etwas schwindlig wird es mir da in diesen Anhören, aber es ist so. Und ich habe meine Kollegen gebeten, meine bereits mehrfach angekündigte und angedrohte Fundamentalerörterung zur Theologie von Ostern aufs Netz zu stellen. Und ich lade sie ein, da mal reinzuzeppen und wenn es Sie anspricht, bleiben Sie drin und wenn es Sie abschreckt, sofort abstellen, genießen Sie die Zeit mit produktiveren Tätigkeiten. Aber ich habe versucht, da aus sehr persönlicher Sicht an den Kern zu kommen, was in meinen Augen Ostern ausmacht. Ja, das Fest der Auferstehung, das Fest des Triumphs, des Lebens über den Tod, die Besiegung des Nichts, Überwindung der Marter und Qual, das sind alles so Motive, über die ich spreche. Aber es geht um weit mehr. Es geht im Grunde darum, wie wir die ganze Welt erfahren, unser Leben, unsere Existenz. Und selbst wenn Sie nicht gläubig sind, überhaupt nicht religiös, der Begriff Religion ist sowieso etwas zwielichtig, auch dann sollten Sie sich damit auseinandersetzen. Denn viele der Missverständnisse, zum Beispiel die Brandmauer, dass sich da bestimmte Teile der Gesellschaft arrogant abkapseln, verkrusten sozusagen, in ihre eigene Soße oder Höhle verabschieden, ist im Grunde falsche Theologie, ist die Abwesenheit von Ostern, ist ein völlig falscher Blick auf das, was wir eigentlich sind. Also mit meiner Sendung gelingt es, die Brandmauern einzureißen, die Verkrustungen, die falschen Anmaßungen, diesen ganzen Moralismus, der einige Politiker, die meisten, permanent dazu nötigt, zu allem und jedem ihren Senf dazugeben zu müssen. Verstehen Sie mich richtig? Das mache ich ja auch. Aber als Journalist, und das ist ja auch nicht verboten, als Politiker in diese Rolle zu kommen, ist es mein Anliegen, letztlich einer produktiven, vernünftigen und hoffentlich in der Wirklichkeit verankerten Perspektive zum Durchbruch zu verhelfen. Und weiß Gott, bin ich der Allerletzte, der sich da einbilden könnte, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und ich moralisiere auch noch viel zu viel. Aber letztlich ist dieses Programm das wirksamste mir bekannte Gegengift zum Moralismus. Das ist die große Seuche unserer Zeit. Ja, diese Neigung, sich da selber zu einer übergeordneten Instanz zu erklären, vor allem eben auch in moralischer Hinsicht. Nein, mit denen rede ich nicht, mit dem setze ich mich nicht an den Tisch. Das ist ja dieses Brandmauerphänomen. Also, wenn Sie mögen, lassen Sie sich darauf ein, das würde mich sehr freuen. Denen, die das tun, aber auch allen anderen, wünsche ich abermals wunderschöne Ostern, genussreiche Ostern der Besinnlichkeit und des Friedens und auch der Begeisterung über die neue Weltwoche. Ich bin nach wie vor zutiefst elektrisiert von diesem Cover, jetzt rede ich es natürlich so hoch, dass es nur noch abstürzen kann, von diesem Cover, das mir meine Kollegen gestern auf den Tisch gelegt haben. Ich bringe zuerst den Titel, der ja auch eine Bombe ist. Ein Prosit auf Orbans Sieg. Als einziger Journalist in Westeuropa sage ich, dass Ungarns Premier die Wahl gewinnt. Denn als einziger Journalist in Westeuropa kann ich rechnen. Unser Mann in Budapest, Kurt W. Zimmermann, er hat mir das erklärt. Als ich kürzlich mit dem Auto in die Berge fuhr, er hat gesagt, ich habe es ganz genau angeschaut. Ich habe alles berechnet, die Wahlkreise, das spezifische ungarische Wahlsystem, das wird Ihnen alles hier erklärt. Und nach meinen Kalkulationen gewinnt auch im Worst Case der bisherige Amtsinhaber Viktor Orban die Wahl. Und das wäre natürlich ein Hammer, denn die Erwartungshaltung all jener, die Orban am liebsten weghaben möchten und die jetzt auch die Geheimdienste aufmunitionieren und montieren wie Bajonette, um diesen verhaltensauffälligen und schwer erziehbaren ungarischen Grundsatzpolitiker, das ist er, bei all seinen Unzulänglichkeiten, hören wir doch mal auf, mit dieser moralischen Selbstgerechtigkeit immer über andere herzuziehen. Es wäre natürlich der absolute Hammer, wenn es Orban noch einmal schafft, denn seine Gegner, die Eurokraten, haben Morgenluft gewittert und sie sehen natürlich den Favoriten Peter Magyar, wenn ich hier falsch ausspreche, in der ganz klaren Favoritenrolle. Er werde eigentlich gewinnen. Das ist ja, ja fast schon die Hirnwäsche, die Sie bei täglichen Zeitungslesen verabreicht bekommen. Wir beschäftigen uns auch mit ihm in unserem Ungarn-Schwerpunkt. Ein Schlawiner namens Peter Magyar, glaube ich, heißt die Geschichte. Ein talentierter Schlawiner. Peter Magyar, der Herausforderer von Viktor Orban, ist das, was man auf Deutsch einen Schlawiner nennt. Aber in Ungarn ist ein etwas fragwürdiger Charakter noch lange kein Hindernis für eine politische Karriere. Ich liebe Kurt W. Zimmermann für diese Nonchalance, für diese solothurnische Leichtigkeit, die er seit vielen, vielen Jahren in unser Blatt bringt. Und das ist übrigens das Titelbild, das wirklich kraftvoll ist. Ich weiß, jetzt habe ich so beworben, jetzt habe ich so hochgejubelt, dass Sie nur noch skeptisch reagieren können, aber das ist doch einfach toll, das ist die Weltwoche, die ganz andere Ansage, mit der man sich dann auseinandersetzen kann. Man kann es auch einfach bleiben lassen, aber das Leben wird sicher interessanter und spannungsreicher, wenn man sich auf diese Argumentationen und Provokationen einlässt. Frohe Ostern, Karl Barth, der Krieg im Iran, das Wunder der Auferstehung, ganz wichtig. Also ich bin elektrisiert vom Osterwunder, von der Theologie. Und je weniger man davon versteht, desto einfacher fällt es einem am Anfang natürlich, sich da umso flinker zu Wort zu melden. Selbstverständlich auch anmaßend, aber urteilen Sie selbst. Meine Schleuderfahrt von Karl Barth, dem eminenten Theologen, bis hin zur österlichen Erzählung ins Römische Reich, dann natürlich Django, Arnold Schwarzenegger, sie alle kommen zu Wort. Und dann eben diese faszinierende Gegengeschichte, die eigentlich alle unsere Instinkte übertrumpft, übertölpelt geradezu, uns auf dem ganz anderen Fuß erwischt, diese Geschichte von Ostern, wenn es denn nur eine Geschichte ist mit Karl Barth, dem großen Schweizer reformierten Theologen, der den Nazis die Stirn bot, ohne sich selber für einen Heiligen zu halten. Das ist mein kundiger Begleiter durch diese anspruchsvollen Themenkreise, die natürlich über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, mit vielen unterschiedlichen Perspektiven diskutiert worden sind. US-Botschafterin Gingrich in Bern, das erste große Interview. Und dazu natürlich allerlei weitere Themen aus Deutschland, aus der ganzen Welt zum Irankrieg. Aber nicht nur das Kulturelle, das Erbauliche darf da nicht fehlen. Was sind die Aktualitäten? Was sind die Breaking News? Für diese Tankstellen spitzt sich die Lage besonders zu. Das ist die Kronenzeitung in Österreich. Ja, wir werden jetzt konfrontiert mit den elementaren Notwendigkeiten des Lebens. Fertig mit dieser Überfliegerpolitik der transnationalen Abstraktionen. Klimawandel in 100 Jahren, all diese Dinge. Windräder, Gendertoiletten, ich habe sie schon oft durchdekliniert. Ja klar, wir sind gar nicht mehr, Kriege gibt es gar nicht mehr, ist unmöglich. Wir müssen uns unabhängig machen von Russland, um in noch größerer Abhängigkeit von den USA uns dann wieder zu entdecken, um dort aufzuwachen. Und jetzt hat diese einseitige Konfrontationspolitik, befördert natürlich durch versagende Medien, die im Ukraine-Krieg quasi nur noch eine Einheitsmeinung für akzeptabel ausgegeben haben, die absolute Wahrheit, also wie in einer Despotie, wie in einer Diktatur, es war verboten zu widersprechen, und wer es tut, kommt auf die Sanktionsliste. Das ist ja im Grunde die völlige Zerrüttung der demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaften, aber eben offensichtlich müssen wir durch diese Chemotherapie durch, um die Errungenschaften der Freiheit wieder zu erkennen, wertzuschätzen und dafür zu kämpfen. Und das ist der Hintergrund, dass man eben zuerst einmal dafür sorgen muss, bevor man sich einmischt in fremde Kampfschauplätze, dass man überhaupt genügend Treibstoff an den Tankstellen hat. Die Bodenständigkeit in Österreich etwas Sympathisches. In Deutschland hat man etwas mehr Mühe, scheint es, da ist dieses Oberlehrersyndrom, auch die Neigung, sich immer wieder an die Spitze der Nahrungskette, vor allem der moralischen, stellen zu wollen. Dieses Bedürfnis scheint da einfach nicht kleinkriegen zu sein. Dabei wünschte man sich eben mehr gerne kleine und weniger gerne große in der Politik. Ich werde das noch vertiefen anhand der jetzt hochbrandenden Inner-AfD-Diskussion. Trump sagt, der iranische Präsident habe die USA um einen Waffenstillstand gebeten. Das meldet die Financial Times, und es scheint sich da etwas zuzuspitzen. Ich sage Ihnen, alle diese Rechthaber und Besserwisser, die schon nach dem ersten Kriegstag gewusst haben, wer da gewinnt, worum es jetzt im Einzelnen geht, was die Motive sind, was die Fehler sind, das sind Betrüger, das ist einfach unseriös. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ja, die Risiken sind gewaltig. Es besteht die Gefahr, dass sich Trump, der Mann, der Frieden machen wollte, der die Kriege beenden wollte, dass der sich in einem nicht enden wollenden Krieg ertappt. Und viele seiner Kritiker, die möchten es genau so herauskommen sehen. Dann fühlen sie sich nämlich bestätigt. Fiat Justitia, pereat mundus. Also es möge die ganze Welt in Flammen untergehen und dieser Trump möge sich geirrt haben. Hauptsache, ich behalte Recht, auch wenn die Welt dabei vor die Hunde geht. Das ist hier etwas die Grundhaltung. Ich habe es ja gestern schon gesagt, um einige von Ihnen auch zu provozieren. Das ist doch unglaublich. Wie jetzt in dieser universellen Totalverdammung von Israel und den Vereinigten Staaten diese Mullahs in Teheran, also fast schon wie Wohltäter und verkannte Friedensnobelpreisträger, steil rauskommen. Und da stimmt doch etwas nicht mehr, da ist doch die Kirche definitiv nicht mehr im Dorf. Und ja, ich kann es nachvollziehen, dass man Israel kritisiert wegen dieser Todesstrafe. Aber Verzeihung auf die Gefahr hin, dass jetzt auch wieder Gegenstände durch die Kamera fliegen. In der Schweiz hatten wir auch die Todesstrafe vor nicht allzu langer Zeit während des Kriegs. Und wenn man sich natürlich existenziell mit, sagen wir mal, ernstzunehmenden Gründen bedroht fühlt, im Kriegszustand, ja, dann kann es das geben. Und auch da, hört doch mal auf zu moralisieren, hören wir doch auf, uns einzubilden, wir wüssten ganz genau Bescheid, wie da die nationalen Interessen der anderen Länder sind. Auch was den Iran angeht. Wir haben in der Weltwoche einen tollen Artikel aufgeschaltet, der aufzeigt, von einem namhaften Autor, Georg Brunold, der geschrieben hat, dass Ayatollah Khomeini eigentlich die Superiorität, also die Überlegenheit der politischen Instanzen über die kirchlichen, also die religiösen, die islamischen Instanzen festgeschrieben hat. Also kein Gottesstaat, keine Theokratie. Man ist einigermaßen verwirrt. Also wir wissen, dass wir wenig wissen. Und alles, was ich weiß oder zu wissen glaube, ist vorläufiges Wissen. Darum wichtig, widersprechen Sie mir. Aber wir alle müssen demütig bleiben und dankbar, dass wir nicht von diesen Kriegsereignissen auf die brutalst denkbare Art und Weise betroffen sind. Das ist nämlich auch eine österliche Botschaft, dass man sich nicht einbildet, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Merz und die Syrer. Der Kanzler will nun nicht mehr gesagt haben, dass 80% der Syrer Deutschland verlassen müssen. Stattdessen soll dies der syrische Präsident gesagt haben, der allerdings dementiert. Also da wieder mal eine typische Merz-Wolte. Kommunikation ist nichts Einfaches, vor allem wenn man sich widersprüchlich ausdrückt. Aber auch da, ja, will man jetzt sich moralisierend empören? Ein Vorgänger von Merz hat mal gesagt, was gehen mich meine dummen Reden von gestern an? Das Lächerliche ist ja nur, wenn Politiker vorgaukeln wollen, sie seien kohärent. Ihr Denken gehorche da einem geschlossenen, naturwissenschaftlichen, geradezu physikalischen Tableau, um sich dann bei jeder Gelegenheit, bei jeder möglichen und unmöglichen, selber ins Wort zu fallen und sich zu widersprechen. Ja, dann macht man sich eben selber unglaubwürdig. Und vielleicht wäre es besser, so ehrlich zu reden wie Konrad Adenauer, das sollte Merz ja kennen. Hört doch auf, immer nach Kohärenz zu streben. Vor allem dann, wenn man es wirklich nicht zustande bringt, ist es vielleicht ehrlicher und glaubwürdiger, wenn man sagt, ich bin hier nicht perfekt. Könnte auch sagen, Trump wird von vielen als Gauner eingeschätzt. Ja, er hat noch nie etwas anderes behauptet. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Heiliger. Und ein ehrlicher Gauner ist einem vielleicht am Schluss noch lieber als ein falscher Heiliger. Hickhack in der AfD. Beatrix von Storch geht auf Tino Chrupalla los wegen Forderung nach US-Truppenabzug aus Deutschland. Ja, das ist jetzt eine interessante Diskussion. Spannend. Das ist jetzt eine typisch innerdeutsche Diskussion, die aber wichtig ist und bei der es sich verbietet, mit ganz einfachen Weisheiten sich da einzumischen. Meine subjektive Auffassung. Ich glaube, es ist wirklich eine Chance. Chance eines Durchbruchs zur echten Unabhängigkeit und Souveränität. Wenn man jetzt zum Schluss kommt mit den Amerikanern, wenn sie das denn wirklich wollen, also gut 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wäre vielleicht schon einmal über einen Truppenabzug und diese Stützpunkträumung nachzudenken, was natürlich auch Deutschland in die Rolle der verteidigungspolitischen Eigenverantwortung bringt. In die Kostenwahrheit, die man jetzt ja ausgelagert, narkotisiert hat, sozusagen den goldenen sozialstaatlichen Hängematten-Luxus aufgespannt hat, bei gleichzeitiger Delegation der Verteidigungsaufgaben an die Vereinigten Staaten. Ja, die Kavallerie kommt ja dann schon, um uns zu verteidigen, sie kommt dann aber nicht. Und Trump und andere haben recht gehabt, dass sie gesagt haben, das ist eine völlig indiskutable Debatte. Aber die Amerikaner sind natürlich nicht unschuldig daran, dass die Europäer und die Deutschen so denken, weil sie natürlich heißhungrig darauf gewesen sind, hier ihre Stützpunkte zu unterhalten. Sie haben die Europäer geradezu erzogen zu dieser verteidigungspolitischen Trittbrettfahrerei, die sie jetzt natürlich, ja, auch Heuchler wie sie sind, scheinheilig, aber das ist ja nichts Neues, dass es unter Menschen nur so wimmelt von Scheinheiligen, dass sie jetzt die gleichen Deutschen, die sie zu diesem Denken erzogen haben, dafür kritisieren. Aber die Frage ist schon interessant und verdient eine ernsthafte Auseinandersetzung. Sollte, hat Tino Chrupalla recht, wenn er sagt, die US-Truppen sollten da gehen. Das ist doch eine gute Sache, wenn Trump darüber nachdenkt, dann sind wir selber wieder im Driver-Seat. Die Frage ist aber, was hat er für ein Motiv? Und wenn dahinter natürlich das Motiv steckt, eines flachen Moralismus, dem man in der Russland- und Ukraine-Diskussion immer den anderen vorgeworfen hat, dass die sich da einmischen und gegen Russland mobil machen, dann ist es natürlich das Dümmste, was die AfD tun kann, wenn jetzt ihre führenden Exponenten sich einfach mit Blick auf den Nahen Osten genauso moralisierend wie da die Anti-Putin-Fraktion als Anti-Netanyahu und Anti-Trump-Fraktion gebärden, da als Moral- und Völkerrechtsschiedsrichter in fremden Kriegsgebieten. Ist sowieso eine Unsitte für konservative Politiker, sich laufend in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Das ist übrigens auch das Problem ein bisschen von Orban und diesen CPAC-Veranstaltungen, diesen Internationalen der Konservativen. Das konservative Denken ist ja keine Ideologie, die konservative. Darum kann man sie eben auch nicht beliebig umtopfen, in andere Kontexte übertragen. Das Konservative ist ja gerade das aus der spezifischen Interessenlage eines Landes herausgewachsene pragmatische Denken, sich eben nicht an diesen Gestellen festzuklammern, sich die konservative Politik der Amerikaner zu eigen zu machen, nur weil man selber in bestimmten Bereichen gut findet, was Trump erzählt. Der Konservative hat sich zunächst einmal ums eigene Land zu kümmern. Und die AfD hat sich nicht um die Belange Israels zu kümmern, auch nicht um die Belange der USA. Wenn die dort glauben, kämpfen zu müssen, was bildet sich jetzt da der Konservative ein? Er wisse besser Bescheid als die direkt Beteiligten. Überlass doch diesen falschen, diesen scherbelnden Internationalismus, überlass doch das den Linken. Wir brauchen doch Politiker, und ich glaube, viele sehnen sich nach Politikern, die sagen, weg mit diesem Gestell, weg mit diesen großräumigen Konstrukten, die ja nicht passen. Es gibt keinen Universalschlüssel. Und die, die es am besten wissen müssen, sind eigentlich die Konservativen, die Linken. Die darfst du nicht mal kritisieren. Bei denen ist der Internationalismus Teil der DNA. Aber bei den Konservativen ist das Gegenteil der Fall. Und da müssen eben auch einige in der AfD noch lernen, was eigentlich konservativ bedeutet. Das ist nicht Parteinahme für Israel, ist aber auch nicht Gegenparteinahme. Und das Gleiche mit den USA. Vor allem Parteinahme für Deutschland, ohne für einen anderen, es sei denn, man wird bedroht, man wird herausgefordert, man wird geplagt, ohne für den anderen eine Bedrohung sein zu wollen. Das ist der Punkt hier. Also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Daily-Nachhilfe für das angemessene, konservative Kompassnadel Feinjustierungshandbuch. Infantino bestätigt, Iran soll bei der Fußball-WM in den USA spielen. Doch großartig. Deine tolle Nachricht, Gianni Infantino, auch sein Prügelknabe, aber einer, der versucht, eben den Sport zu befreien von dieser politischen Vereinnahmung, von diesem Gift des Rechten, auch Wokismus. Allein die Iraner darfst du nicht nehmen. Dieses Brandmauerdenken hat sich eben leider auch bei vielen Konservativen und in Deutschland auch bei den einst Konservativen, bei der CDU eingeschliffen. Die letzte Notwehrwaffe. Wenn dir gar nichts mehr einfällt, dann rufst du Brandmauer. Wenn du kein Argument mehr hast, wenn du intellektuell aus dem letzten Loch pfeifst, dann bleibt dir nur noch die Brandmauer und der Todesstreifen. Und die Selbstschussanlage. Einfach aufpassen, dass du nicht selber vor die Flinte marschierst mit dieser völlig absurden Politik. Bravo, Infantino. Russland meldet komplette Einnahme von Luhansk. Jetzt haben wir doch immer gehört, die Russen seien da auch stecken geblieben. Habe ich es vielleicht auch selber in dieser Sendung erzählt? Irregeführt von den Mainstream-Meldungen. Ich bin eben auch noch viel zu naiv und zu treuherzig. Russland hat diese Oblast eingenommen. Luhansk, das heißt also auch diese Verteidigungsfestungen, die sogenannten Golanhöhen von Kiew, die ja da als vorgeschobener Vorposten dient. Also vielleicht wäre es nicht die dümmste Idee, wenn man jetzt auch in der EU sich allmählich mit Verhandlungen, und zwar echten Verhandlungen, auseinandersetzte und nicht mit diesen völlig abstrusen Zielsetzungen einer militärischen Besiegung Russlands. Aufhören. Und helft vielleicht auch dem Herrn Zelensky, von jenem Podest herunterzusteigen, auf das ihr ihn gehoben habt. Trump stellt NATO-Verteidigungsbündnis in Frage. Das kann ich verstehen. Ich meine, jetzt musste sich Trump monatelang anhören lassen, er lasse die NATO im Stich. Jetzt haben wir den Krieg im Nahen Osten, in dessen Zuge, und ich will da gar keine Noten verteilen, in dessen Verlauf ist die Straße von Hormuz gesperrt worden. Es ist eine Bedrohung der strategischen und wirtschaftlichen Interessen, der vitalen Interessen auch der europäischen Staaten. Es ist ja nicht verboten, auf die Idee zu kommen, ja, wozu ist denn eigentlich die NATO da? Die USA, wir sind ja die NATO. Offensichtlich auch nicht so stark wie man immer geglaubt hat, dass sie da einfach wie durch Butter marschieren im Iran. Aber wir sind die NATO, wir sind die Kavallerie, von uns hängt eigentlich alles ab. Und jetzt sind wir der Meinung, dass da die Interessen auch von anderen NATO-Staaten bedroht sind und wir quasi als NATO-Chef sagen, das ist jetzt der Bündnisfall. Und jetzt sagen all die, die vorhin den Amerikanern vorgeworfen haben, ihr seid also die treulosesten aller Gesellen, ihr lasst uns im Stich, Trump, unsolidarisch, der Egozentriker, der Narziss im Weißen Haus. Ja, wo sind jetzt die Egozentriker? Also hier stürzen auch nicht nur Neubauten ein, sondern ganze Gedankengebäude, ganze ideologische Konstrukte, oder soll ich sagen, Wolkenschieber ein. Völkerrecht, Allianzen vergessen. Am sichersten fährst du heute, wenn du deine wohlerwogenen nationalen Interessen abklärst. Und für Deutschland, um das gleich anzuwenden, heißt das, Politiker sind keine Weltschiedsrichter der Moral und des Völkerrechts und weder die AfD noch Herr Merz noch Herr Steinmeier noch Herr Wadepuhl noch sonst jemand hat da zu erklären, wer jetzt der Aggressor ist im Nahen Osten. Das interessiert doch gar niemanden. Sorgt dafür, dass eure Bevölkerungen nicht immer mehr aggressiv werden gegen euch. Löst mal die Probleme zu Hause, bevor ihr euch, um den eigenen Problemen auszuweichen, die Probleme der anderen zu eigen macht, euch dort einmischt, ohne jede Verantwortung, einfach sich etwas aufblustern. Das ist der bequemste Weg, aber die Medien beten es an. Jawohl, ein wichtiges Statement. Wo stehen Sie da, Herr Kanzler? Ein Politiker sollte die Kraft haben zu sagen, doch völlig irrelevant, wo ich stehe in Bezug auf diesen Konflikt. Ich stehe für Deutschland. Und wenn ich für Deutschland stehe, dann heißt das, dass ich aus diesem Konflikt folgende Konsequenz ziehen muss. Wir helfen, diesen Konflikt zu beenden, wo wir können, aber wir beteiligen uns nicht daran, mit großem Verständnis bitte für die anderen. Wir können das gar nicht, wir sind gar nicht in der Lage dazu. Da muss man mal ehrlich reden. Und mein Job ist es jetzt zu schauen, dass Deutschland nicht abserbelt, dass Deutschland nicht abgemurkst wird von einer falschen Politik. Und das wünscht man sich doch, diese Ehrlichkeit. Aber wenn jetzt plötzlich auch noch die AfD anfängt, hier in diesen Ritterrüstungen herumzumarschieren, da dieses großtönende Geschepper, das ist nicht die Aufgabe. Entschuldigen Sie, also ich bin jetzt da ein bisschen maximal invasiv. EU-Abgeordnete reisen erstmals seit 8 Jahren nach China. Gut, Strack-Zimmermann reist mit einer Gruppe derweil nach Taiwan. Ja, die Deutschen, die Oberlehrer, sie müssen halt hier noch einmal auf der guten, auf der angeblich richtigen Seite der Geschichte stehen. Und sie wissen natürlich ganz genau, wo diese richtige Seite ist. All diese Strack-Zimmermanns und wie sie heißen, die müssen mein Daily Spezial zu Ostern hören mit Karl Barth. Das ist die wesentliche Botschaft. Das ist sozusagen das Therapieprogramm gegen diese falsche Theologie, die da in der Politik praktiziert wird. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Das war's. Sie können sich jetzt etwas erholen von meinen Ansprachen, auch von meinen Erörterungen zur Nahostkrise, zu meinen nicht mit allen hier zuschauenden, übereinstimmenden Auffassungen zum Nahen Osten. Ja, man muss halt genau hinschauen. Ich übertrage da nicht die Schablonen von meinem aufs andere. Vielleicht liege ich ja falsch. Ich moralisiere auch zu oft. Aber vielen Dank, dass Sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, dass wir auf diesem Programm dann auch irgendwann wieder zur Vernunft kommen. Auf jeden Fall haben wir hier die neue Ausgabe mit einem triumphierenden Viktor Orban. Das wäre ja auch mal ein Anfang. Zumindest ist es eine Ansage und ich freue mich auf Ihre Widerrede. Wunderschöne Ostern Ihnen allen. Ich freue mich aufs Wiedersehen, wann auch immer. Das wird schon ziemlich bald der Fall sein. Ich werde Entzugserscheinungen bekommen. Aber jetzt ist fertig für heute. Und ja, machen Sie es gut. Ich melde mich zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.